Schüssel, was ist das genau? Meine Vogel haben Ketzen, das auch. Ein Mann der Waffel, die Weise.
Okay, Felix, mit welchem Schwerpunkt möchtest du das Thema Vertrauen anschauen?
Ja, für mich schwebt so in der Luft, wenn ich das erste Trauma mich erreicht hat oder ich das stark erlebt habe, dass ich meine Identität irgendwie aufgebe und nicht mehr habe und in Identifikation gehe mit Mutter und Vater. Wie kann ich denn aus dem kein Ich haben heraus, ja, oder keinen wirklichen Zugang zum Ich, Vertrauen nach außen? Also da waren ja auch viele Verletzungen und so. Und wem vertraue ich dann wieder? Oder wie kann ich das machen? Wie komme ich da hin? Ohne irgendwie einfach naiv drauf loszumachen oder was auch immer. Gibt es da andere Wege? Ohne wieder dann vielleicht Verletzungen mir reinzuholen oder auch zu wissen, wohin ich will dann und wem ich wieder vertrauen will. Das ist für mich so die Hauptfrage.
Ich glaube ja, dass der Punkt davor ist, dass das Vertrauen da ist. Also dadurch, dass es eine Traumatisierung gibt, ist ja als allererstes der Sachverhalt wesentlich. Traumatisierung kann nur passieren, wenn wir vertrauen. Und das finde ich einen spannenden Moment, sich also erstmal anzuerkennen, da gibt es etwas, du vertraust dir, deinen Bezugspersonen, Eltern, was auch immer, auch Weggefährten, Partnern, Partnerinnen. Und dann entstehen Dinge, von denen du annimmst, dass sie dich verletzen. Ich würde das ganz vorsichtig erstmal angucken. Also ich will dir deine Verletzungen nicht absprechen. In meinen eigenen Prozessen des Lebens und der Biografie kann ich sehen, dass manchmal Verletzungen gar nicht so sind, wie ich sie in der klassischen Therapeutenausbildung begreifen soll, sondern wo ich manchmal denke, das sind wie Bojen oder wie Verkehrsschilder, die mir helfen, andere Wege zu gehen und auch aus den Pfaden, die innerfamiliär getroffen worden sind, wirklich auszusteigen und eine neue Form von Bewegung überhaupt mal anzudenken. Das heißt, ich müsste zuerst den Begriff Verletzung, der ja auch mit einer Vorsilbe beginnt, also dieses Angucken, weil Vertrauen hat ja mit Trauen zu tun und Trauen immer mit Mut. Das heißt, um aus all dem auszusteigen und in diese Bewegung des Verzukommen, braucht es jenen Mut, hinzugucken und eben in dem Schauen, ich rede jetzt von dem Schauen als erwachsener Mensch, so alt wie wir alle sind, eben weg aus einem Opfer-Täter-Drama oder aus einer Zuschreibung zu gucken, sondern tatsächlich erstmal ausschließlich auf, was habe ich mich getraut und was ist schiefgegangen.
Ja, also so gesehen kommt mir als erstes in den Sinn, ich habe mich getraut, ins Leben kommen zu wollen.
Und, also und war dann der Wunsch, ins Leben zu gehen, Felix, größer als das Risiko? Und das finde ich einen extrem wesentlichen Moment, sich selber klar zu machen, das ist in meiner inneren Hierarchie höherwertig. Und wenn ich das habe, dann habe ich doch eine unsägliche Idee von Vertrauen in mir, dass ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen. Wir sind doch nicht doof, wenn wir geboren werden. Und das verändert meinen Blick auf Verletzung jedes Mal.
Ja.
Klar gibt es da einen großen oder einen kleineren Hang zum Größenwahne, zu sagen, das schaffe ich. Und zwischendurch erreicht uns Zweifel und wenn es ganz eng wird, auch mal Verzweiflung. Und gleichzeitig, ich kann mich an diesen Moment immer rückkoppeln. Also dieses Leben zu wollen.
Ja, das stimmt.
Und da dran zu bleiben. Also Katja, das ist ein Begriff von Katja, den Katja benutzt. Sie sagt immer, du bleibst dran. Das ist so ein Satz, den ich von Katja öfter höre, weil ich an der Stelle eben für mich entscheide, dass dieses Risiko einzugehen für mich tatsächlich nicht nur ein Risiko ist, sondern auch eine Option darstellt.
Und wenn das an der Stelle eine Kernverletzung ist, kann ich das dann damit überschreiben, also mit diesem Anker und dem Losgehen?
Ich würde zuerst gucken, auf welcher Ebene ist sozusagen durch diese Verletzung mein Vertrauen, mein Trauen in mich oder in wen beschädigt, in Mitleidenschaft oder was auch immer gezogen. Für mich ist die Kernverletzung ja erstmal die Fragestellung.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Du kennst ja bestimmt dieses Eispuck-Spiel,
Ja.
wo die versuchen, das Ding zu treffen und gleichzeitig treffen und dabei andere bewegen. Und wenn ich mal von einem wohlwollenden Erdenkonzept ausgehe, dann bewegt mich derjenige, weil er selber ein Ziel hat und manchmal verstehe ich, wenn es nicht wieso bei offenen Spielregeln deutlich ist, nicht warum das passiert. Aber die grundsätzlichen Ideen sind ja sehr ähnlich. Wir haben Konkurrenz, wir haben Spielfreude, bisschen Blauäugigkeit, was auch immer. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich eventuell die Interessen des anderen, der anderen nicht gesehen habe. Und aus der Situation passiert was. Und manchmal, glaube ich, ist es gar nicht im Sinne des Bewussten, sondern die eigenen Interessen sind so hoch angesiedelt, dass das Risiko, den anderen zu verletzen, entweder nicht gesehen wird oder in Kauf genommen wird. Das ist unklar. Und wir neigen in unserer Erstidee immer dazu, diese Verletzung als eine Art von Böswill hinzustellen. Aber die Frage ist ja, wessen Kurskorrektur ist es denn? Also die Verletzung zeigt mir ja, Moment mal, hier läuft in diesem System, Familie als Beispiel, irgendwas nicht so, dass ich hier unbeschadet rauskomme. Und mit einer Verletzung bewege ich mich höchstwahrscheinlich schneller, als wenn ich da drin hocken bleibe. Also ich glaube auch in gewisser, also ist bewusst jetzt gewählt, glaube, ja, ist ja eine reine Theorie, ich glaube in gewisser Weise auch an die Bewegung durch Verletzung. Es ist nicht die von mir bevorzugte Variante. Aber ich habe eine Deutungshoheit in meinem Leben. Und dazu gehört, mir zu erlauben, nicht grundsätzlich etwas gut zu sehen, aber auch zu sehen, okay, ein Teil der Verletzungen entstehen, weil Familienangehörige sich nicht bewegt haben, nicht in Bewegung gegangen sind nach ihren Verletzungen, sondern ausharren. Und dann entwickelt sich so ein ungutes Ding, sage ich mal, mit allen möglichen Varianten.
Ich habe es gehört, verstehe ich gut. Was mich gerade umtreibt, ist diese Bewegung aus der Verletzung. Ich meine, die kann ja das überlagern und die Idee gefällt mir sehr gut, zu sagen, ich komme aus einer Eigenermächtigung in das Vertrauen, aus einem Urvertrauen mit einer Lebensfreude und diese Bewegung aus einer Verletzung kann das ja überlagern.
Möglich. Ich bin eher an dem Punkt, erstmal überhaupt zu gucken, ist der Verlust von Vertrauen grundsätzlich etwas, was mich beschränkt. Ich würde das ja so nicht sehen wollen. Klar, wir haben dieses eingeschränkte Kinderdenken. Ja, da ist das Vertrauen ist weg, Elternschuld, die haben mich nicht behütet und so. Da können wir alle hunderte von Mantren singen. Und irgendwann gibt es ja den Moment, wo ich mir überlegen muss, hä? Also will ich in diesem Kinderglauben an Osterhasen, Zahnfee, Weihnachtsmann stecken bleiben? Oder entscheide ich mich, Moment mal, was ist denn eigentlich meine Sicht, wenn ich nicht in der Verletzung stecken bleibe? Und ich glaube, das ist der Moment, wenn also das Vertrauen in meine Eltern weg ist, sind auch andere Wege möglich, die sie hätten eventuell gar nicht denken können. Und dadurch, und das bin ich nicht mehr abhängig, weil meine Eltern werden mich entsprechend ihres Weltbildes begleiten und ihre Empfehlung entsprechend ihrer Weltsicht und der Ideen ihrer Möglichkeiten, die sie ja sofort auf die Kinder übertragen, beraten. Was ich mit meinem Leben tun soll, kann oder welche Optionen ich habe. Das heißt, wenn das Vertrauen weg ist, fällt auch dieser Rahmen des begrenzten Raumes. Das ist zwar ein extrem schmerzhafter Vorgang. Ich will den überhaupt nicht negieren. Das ist nicht meine Idee. Aber ich sehe in dem Verlassen dieses begrenzten Raumes und das auf sich gestellt sein. Und auf einmal kann ich nicht mehr sagen, weil der oder die oder was auch immer, deswegen, sondern ich habe eine Situation, in der ich mich selbst in der Weite, in die Weite stelle und dann gucken kann, okay, was ist möglich? Und natürlich neige auch ich dazu, zuerst mal Begrenzung zu schaffen. Ja, also wir haben, da sind wir uns ja auch wieder ähnlich. Wenn wir uns den Beginn dieses Podcasts angucken, so sag mal ein paar einleitende Worte, Sandra, die ja ganz dringend diesen Podcast will, sagt Sandra erstmal, oh nee, ist ihr zu weit. Wie? War ich gar nicht vorbereitet. Ja, Sandra, wir alle nicht. Also, das ist ja genau der Moment, sich also klar zu machen, es ist überhaupt nicht schlimm. Wir lernen also, in Sandras vertrauter Welt hilft es, sich vorzubereiten. Entdecker-Abenteurer, ja, die wir hier auch so unter uns haben, heißt das erstmal, auch mal fang mal lieber an, noch habe ich Gestaltungsspielraum. Solange keiner was sagt. Das sind unterschiedliche Zugangswege, die, finde ich gar nicht gegeneinander stelle, sondern ich kann von Sandra lernen, okay, ist schon besser, sich vorbereitet zu haben für so eine Expedition. Und Sandra kann sich überlegen, okay, wie viel Sicherheit brauchst du denn wirklich? Und ist es immer sinnvoll, noch weiß ich, wie viele Vorbereitungsaktionen zu machen und Zettelchen zu schreiben und Moderationen und irgendwas? Oder reicht's, weil wir einander vertrauen, in sozusagen dieser Weite stehen zu bleiben, weil wir wissen, wir werden nicht bewertet. Und das ist ja das größere Vertrauen, indem ich sozusagen nicht nur in meine Fähigkeiten mich rückkopple, sondern mir auch überlege, mit wem mache ich das hier eigentlich? Und dazu brauche ich Wohlwollen aus mir in einer Situation, die ich nicht handeln kann am Anfang, zu denen, mit denen ich mich auf etwas einlasse, von dem ich keinen Plan habe. Wir neigen, glaube ich, sehr dazu, uns zuerst über Vertrauensverlust zu unterhalten und nicht auf die Idee zu gehen, was passiert denn, wenn ich vertraue und mich in den weiten Raum stelle? Und da hat der Felix in dem Nachklang zu seiner Fragestellung durchaus noch mal eine Option hingestellt.
Was war denn das? Felix, erinnerst du dich?
Nein, ich weiß es auch nicht mehr, was das war. Aus dem, das fehlende Ich oder sowas, aus dem heraus.
Und also anzuerkennen, dass in der Idee von Felix er ein Ich braucht. Und ich
Und
glaube,
das habe
dass
ich ja wahrscheinlich auch schon gehabt.
genau, und ich glaube, dass ja wir in dieser Idee nicht immer ein Ich brauchen. Manchmal ist es absolut sinnvoll, einen Du oder ein Wir zu haben. Also ich muss nicht immer ein Ich haben. Wäre schon gut, aber wäre auch gut, wenn man es auf immer, also als absolut betrachtet, dann wäre natürlich ein Ich, ein Du und ein Wir großartig. Aber wenn mein Ich gerade nicht zur Verfügung steht, wäre schon sinnvoll zu gucken, wo es Du und wo es Wir. Und dann wieder wählen zu können. Sonst wird es auch gefährlich.
Wählen zu können, in welche Richtung ich Vertrauen schenke
Ja, ich
oder
würde da noch
gebe.
gar nicht von Vertrauen gehen, sondern in welche Richtung gibt es denn Angebote, sich zu bewegen? Weil stehen zu bleiben dürfte der blödeste Moment sein. Weil dann würde ich ja im Verlust stehen bleiben. Macht ja wenig Sinn. Weil dann würdest du im Verlust stehen bleibend 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen und länger immer wieder das Gleiche kauen. Und bleibst bei dem, mir ist Unrecht geschehen, ich verstehe das nicht, war doch immer, es ist null Bewegung.
Ach so, weil sich keine weiter eröffnet, also keine weiteren Optionen.
Genau. Und es gibt Menschen, ist meine Erfahrung aus dem Arbeitskontext, die bleiben genau da stehen.
Ja, die hören nicht mal hin, wenn ein Angebot kommt. Kenne ich auch.
Ja, ich entdecke mich da gerade wieder.
Das ist der Kern, weil das war ja die Frage, wie komme ich in Vertrauen, wenn, und die Antwort ist, wenn du in Bewegung kommst? Ja, ich glaube, dass du zuerst gar nicht, also kommen ist ja schon wieder ein bewegtes Wort, also ein Verb, in dem sozusagen Bewegung enthalten ist. Und ich glaube, dass es egal ist, ob du den Mind bewegst, dein Herz bewegst oder deinen Körper bewegst. Ich glaube, sich anzuerkennen, dass an dem Verlust, den ich gerade erlitten habe, ich zumindest 50% beteiligt bin. Und jetzt nicht in dieser Schuldidee hängen bleibe, sondern erstmal in dem, wenn ich da also reingerasselt bin, dann bin ich auch diejenige, die mich da wieder rausholt. Und wenn ich es nicht alleine schaffe, dann habe ich hoffentlich Leute, mit denen ich Kontakt aufnehme und zu denen ich sagen kann, irgendwas ist hier merkwürdig mit mir im Moment.
Ja,
Das heißt,
das.
ich brauche auch die Freiheit, von der Verletzung mit A nicht B, C und D gleich wieder auszuschließen. Als
Sag
Mensch.
das nochmal, es braucht die Freiheit mit der Verletzung von A, B, C
Also
und
wenn
D.
A, wenn, ich mache es jetzt platt, ja, also wenn Anton oder Amalie mich verletzen, dann kann ich nicht Bernd und Bertha, Cäsar und Claudia und wie sie alle heißen, ausschließen. Das wird nicht helfen. Sondern ich werde mir klar machen müssen, dass das ein individueller Vorgang ist. Eventuell kenne ich das Muster. Es ist immer sinnvoller, auf die Muster zu gucken, weil die Anwesenheit der Muster und auf das Schauen auf Muster verhindert Spaltung. Ist eine meiner größten Lernerfahrungen aus den 8 Wochen, die ich jetzt gerade hinter mir habe.
Sag es nochmal, das Schauen auf Muster verhindert Spaltung.
Ja, weil solange wie ich von denen und mir oder von der und denen spreche, bin ich immer in dieser Spaltung. Wenn ich verstehe, dass jeder von denen in einem Muster lebt, sehe ich, dass das größere gemeinsame Moment ein Muster ist. Und dieses Muster ist in dieser einen Situation nicht einheitlich. Aber das Verbindende, ich habe nach dem gesucht, was bringt jegliche Form von Streitpotenzial wieder in die Einheit, ist die zu verstehen, welche Muster habe ich. Und diese Muster stelle ich nicht gegeneinander. Und das ist das Erste, weil ich vertraue also, dass es eine übergeordnete Idee gibt, wo die abgespaltenen Teile sich wieder zusammentreffen. Und da bin ich noch nicht bei einer Person, da bin ich noch nicht bei einer Emotion, sondern da bleibe ich im großen Raum stehen und es kann alles sein.
Ja.
Also ich kenne es vom Bewegen, das körperliche Bewegen durchs Tanzen. Da habe ich die Erfahrung gemacht, also das hat auch einer meiner Lehrer gesagt, du kannst alles bewegen und wenn es noch so klein ist oder so schmerzhaft oder du kannst auch Taubheit und was weiß ich was bewegen, aber gut ist, wenn du es bewegst und nicht eben einfrierst und eben, wenn du dich nicht bewegst, dann schließt du dich ja selber auch aus.
Und du schließt auch die anderen aus. Also das geht in, auch da geht es ja in, also Ausschluss ist auf jeder Seite dann.
Ja, eben.
Und egal, was ich tue, ich werde diesen Raum betreten dürfen müssen, sonst komme ich da ja nie raus.
Welchen Raum?
Diese Freiheit, also mir anzugucken, ob das mein Kopf glaubt, mein Herz glaubt, mir ist Unrecht geschehen. Ich erstmal hingucke und erstmal sage, es ist geschehen. Und ich erstmal das unwegpacke. Und wir haben ja gelernt, dass wenn uns Unrecht geschehen ist oder Vertrauen missbraucht worden ist, dann sollen wir das kommunizieren. Dann sollen wir denjenigen dazu bringen, sich zu entschuldigen, Besserung zu geloben. Ich manövriere mich mit all dem, was ich an diesen Stellen gelernt habe, von frühester Kindheit an, Kindergarten, kann ich ganz klar sagen, ja, manövriere ich mich immer in Abhängigkeiten. Und das glaube ich nicht mehr. Also der Verlust eines Vertrauens zu mir oder zu jemand anderem bringt mich nicht in Abhängigkeit. Und ich glaube, dass wir diese Idee durchaus in den Köpfen haben und deswegen auf einmal uns einsam fühlen, allein und so weiter. Dabei ist eigentlich nichts weiter passiert, als dass wir etwas vermissen, was es vorher gab. Aber das, was es gab und sozusagen unsere Wahrnehmung und die dahinterliegende Wahrheit waren nicht kompatibel. Weil wir vermissen etwas, was es nicht gab. Und das finde ich wirklich verrückt, wie trickreich sozusagen Mind und Emotionen mir etwas erzählen, um mir in so einer Art Logos-Idee Recht zu geben, dass ich ein Recht auf Leid habe, ein Recht auf Opfer sein und so weiter. Und ich finde das eine ziemlich crazy Idee.
Und das Bild ist eine Sehnsucht, die wir da haben. Also, weil wenn
Ja,
das Bild
wenn
nicht
dann ein Sehnen,
übereinstimmt.
naja, wenn dann ein Sehnen, dass jemand zu uns kommt und uns Trost gibt, aber damit sind wir nicht mehr in der Artikulation unserer Bedürfnisse. Dann würde ich ja losgehen und sagen, okay, bei wem habe ich gerade das Gefühl, ich bekomme das, müsste sozusagen mir angucken, mit wem ich unterwegs bin. Und dann könnte ich zu, weiß ich, Daniel oder zu dir kommen und sagen, ich brauche Trost. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich bekomme den oder derjenige fragt erstmal nach, was los ist. Wobei ich ja eigentlich nicht sage, was los ist, sondern nur, was will. Das heißt, ich gehe ein Bündnis ein. Relativ schnell. Und werde dir höchstwahrscheinlich und auch Daniel zwei verschiedene Storys erzählen, weil ich genau weiß, auf was wird Daniel reagieren und auf was reagierst du. Dann werdet irgendwann, werden sich Daniel und Sandra treffen und feststellen, hast du gehört? Und beide werden sich über was unterhalten, was jeder was anderes gehört hat. Und dann wird nichts mehr davon Sinn ergeben. Es sei denn, dass beide die große Freiheit besitzen und klar sagen, ah, das ist der Teil meiner Biografie in dem Konflikt und das ist der Teil meiner. Und schon wäre man im Vertrauen, weil nämlich Daniel und Sandra eine ganze Menge zusammen miteinander an Erlebnissen teilhaben, obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannten. Ich glaube, die Vielfalt der Verletzungsoptionen ist nicht so groß, wie man uns das immer erklären wollte oder erzählen wollte.
Sehr interessant.
Finde ich auch. Was mich zur Frage bringt, welche Kernverletzung würdest du dahinter sehen? Hinter dem Thema Vertrauen? Also ist es eine oder könnten es mehrere sein? Das ist ja die Frage.
Naja, ich glaube, es ist ein bisschen ein Kuddelmuddel. Es ist zuerst, gibt es in uns einen Traum. Einen Traum, wie wir Bindung, Beziehung miteinander leben würden wollen. Dann gibt's sozusagen das Trauma, was die Illusion zerstört. Und das ist für mich ein Unterschied, weil die Grundidee des Traumes ist ja bereits die Überschätzung meiner Bezugspartner. Mama ist noch nicht die Prinzessin oder die Königin und Papa ist auch nicht der Hero. Das dürften wir inzwischen alle verstanden haben.
Ja.
Mit 3 oder 5 hatten wir da noch ganz andere Ideen.
Das stimmt.
Genau, das heißt, diese Erhöhung, die wir selber machen, weil das eben zu den Zeiten eventuell die größten für uns sind. Da ist irgendwann dieser Moment nicht gelebt, die sozusagen zu sehen, ah, dieser Mensch. Also dieses Menschsein mit, ich habe Ecken, ich habe Kanten, ich habe Fehler, ich habe schöne Sachen, ich habe Sachen, wo ich sage, da nerv ich meine Umwelt mit. Dieses Wissen muss ich ja irgendwann als eine Eigenheit in mir, auf das meine Umwelt reagiert, anerkennen. Und ich glaube, wenn wir diese Ideen entwickeln, dass wir zuerst einen Traum haben und das ist sozusagen, und dass dann auf der Beziehungsebene ein Trauma entsteht, weil dieser Traum unrealistisch ist, dann glaube ich, wenn ich jetzt immer weg vom Schmerz gehe, hin zu dem, das ist auch gut, dass es diese Illusion nicht mehr gibt, weil den Traummann, die Traumfrau, was wir da alle für lustige Ideen haben, das wird immer enger, je weiter wir in unserem Leben fortschreiten, weil die Verletzungen immer weiter, immer gehen. Jeder erlebt jeden Tag etwas, reagiert darauf. Und wir wollen eine jungfräuliche Frau oder einen jungfräulichen Mann möglichst ohne alles. Und das, wo ich sage, nee, ich habe ja beim Anhang nicht nur Kinder oder ehemalige Partner, sondern ich habe ja alle Verletzungen meiner Biografie komplett im Anhang. ist nur die Frage, wie viel davon bestimmt meinen Alltag und wie oft traue ich mich noch in den weiten Raum mit dem, mit dem Risiko verletzt zu werden.
Ja, aber das ist ja genau das Thema. Also, weil das schließt ja genau auch den Kreis wieder zu den Mustern. Ja. Weil wenn man diese Muster erkannt hat, ja, also ich rede jetzt von mir, mein Gefühl ist, vielleicht ist es auch ein Trauma oder eine Illusion, kann ja sein, oder ein Trauma. Je klarer man diese Muster sieht, desto, ne, stimmt nicht, beim drüber nachdenken. Also es hat ja was mit Einlassen zu tun. Na? Und wenn du sagst, im Prinzip die Bereitschaft, in dieses Risiko zu gehen, das ist so die Idee oder der Gedanke, da bin ich ja ruckzuck bei den Mustern, die ich vielleicht erkenne oder zu erkennen glaube. Und da ist es natürlich schwierig, also ich rede jetzt auch wieder von mir, das genau wirklich klar wahrzunehmen. Ist es so ein Muster oder ist es eine Einbildung so ein Musters, was mich einfach in die übertriebene Vorsicht, sprich Verdrängung bringt?
Na, es ist vor allen Dingen Festhalten, ne? Also wenn ich Vorsicht benutze als Erklärungs- und Rechtfertigungsmodell für erlittene Situationen, dann habe ich überhaupt nicht den Ast befreit, der mir zeigt, ich habe das erlebt und überlebt. Und das ist immer die Frage nach der Gewichtung im Muster. Wann entscheide ich sozusagen für welches Land? Ja, das ist zwar ein Land, das gehört zusammen, aber wir deuten es in einer isolierten Idee und für mich gehört es zusammen. Das heißt, ich mache viel mehr Risikoabwägung, wenn ich entscheide. Und das mache ich nicht nur im Business, sondern das mache ich auch im Kontakt mit anderen und das dauert Zehntelsekunden, ob, wenn, dann entscheiden wir, okay oder nicht okay. Und das sehen wir ja auch hier, also das geglaubte Expertentum, obwohl ich mich sehr weit aus dem Fenster lehne, wo es noch ja nicht so viel Expertentum gibt, führt auch hier öfter zum Verstummen, was ja schade ist. Weil ja nicht, geht ja eher darum, ins Gespräch miteinander zu kommen. Ich habe
Ja.
null Anspruch auf Vollkommenheit, auf Recht, auf eine Idee von so ist es, so stimmt's, sondern es ist vielmehr dieser Moment, eine These und eine Theorie, mit der ich mich in so einen großen Raum wage, hat die Möglichkeit, dass wir alle den Mind verändern und damit zu einer gemeinsamen anderen Position kommen. Ja, also für mich ist es oft nicht, ich muss es fühlen können, sondern ich muss es zuerst denken können. Weil meine Gefühle halten mich oft, wenn wir eine Verletzungsgeschichte haben und wir alle haben Verletzungsgeschichten sehr bewusst aufgearbeitet. Dadurch sind uns Verletzungsgeschichten viel deutlicher präsent, aber keiner oder kaum jemand von uns wird seine Mutgeschichten aufgearbeitet haben und wissen, wann war ich denn total mutig und du das suchst ja. Wann hatte ich denn den Mut, also ja, aus dem Vertrauen, Trauen geboren wird. Und das finde ich ist der Nachteil bei Traumatherapie, dass sozusagen diese Verletzungskultur so im Mittelpunkt steht, das mag für das erste Drittel gut sein, aber danach, glaube ich, hilft uns das nicht mehr.
Ich hänge gerade noch an dem Bild. Gell? Die Mutgeschichten aufarbeiten ist eine Idee, die mir gefällt. Ja.
Und ich
Ja,
glaube, dann würden
zeigt.
wir sehen, dass wir gar nicht so eine Schisser sind und ja nicht so viele Vertrauensverluste erlebt haben. Sondern ein Teil unseres Schiss ist auch Bewusstheit und auch meiner Meinung nach Erfahrung. Also ich bin am Wochenende relativ langsam Auto gefahren, weil ich am Anfang des Jahres auf einer Autobahn einen Flixbus verdammt nahe gekommen ist, der quer auf der Autobahn stand und ich wenig in, also Idee hatte, mit Kindern im Auto das nochmal zu erleben. Währenddessen Jungspund um die 30, der Meinung war, er muss mal eine Vollbremsung auf dem Parkplatz machen und sich das Auto dann dreht. Kinder sind danach freiwillig bei mir mitgefahren. Und es ist was, jetzt kann ich sagen, ja, ich habe Angst vor Schnee, das würde nicht stimmen. Sondern ich habe Respekt vor Schnee und Glatteis, ich kann das nicht kontrollieren. Ja, und ich habe dann für mich entschieden, nee, ich habe Erfahrung gemacht und die Erfahrung, also sorgen dafür, dass ich sehr bewusst gerade Auto fahre. Und habe dann zu dem jungen Mann gesagt, wenn du schnell fahren willst, kannst du, dann fahr vor. Also weil wir sind Kolonne gefahren. Ich nicht, ich fahre nicht schneller. Und ich glaube, wir neigen dazu, zu denken, ah, jetzt hat sie Angst und das ist doch das, was als erstes kommt. Wenn du keine, so schissig, wie du Auto fährst, okay, kannst du so sehen, hat mich null tendiert, weil ich wusste, dass das mit dem Bus da letztes Jutijahr ist, Anfang des Jahres, das war mehr als ein Schutzengel. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, genauer hinzugucken, ob dieses, was wir lernen, als Kinder uns überlegen zu fühlen, indem man zu dem anderen sagt, traust dich wohl nicht, hast wohl Angst und wartet da alle für lustige Ideen jetzt, dass das eventuell ja nicht stimmt. Und dass manchmal auch das eine sinnvolle Art von Vertrauen ist in, was kann ich und was traue ich mir zu und wie ist auch meine Verantwortung für die Mitfahrenden und dass das eventuell auch eine Form von Vertrauen ins, also was kann das Auto, was traue ich dem Auto zu, was traue ich meinen Fahrkünsten zu, dem mehr oder weniger nicht vorhandenen Winterdienst und dann eben auch dem sozusagen dem, okay, dann dauert es eben länger, also traue ich den Eltern zu, dass die entspannt sind, wenn die Kinder eben eine Stunde später oder 20 Minuten später ankommen. Und das ist, glaube ich, auch eine Form von Vertrauen, die wir ganz selten in die Richtung packen im Sinne der Stärke. Ich traue mir jetzt mal, dass das die richtige Entscheidung ist, hier auf keinen Fall aufs Gas zu treten, als so einem Druck nachzugeben, was ja oft viel einfacher ist, als tatsächlich zu entscheiden, nee, ich vertraue mir, meiner Intuition und meinem Gefühl.
Wir hatten vorhin diese, ich habe es erlebt und überlebt. Vielleicht hat es nicht alles überlebt. Also der Übermut hat es vielleicht nicht überlebt.
Vielleicht auch nur in Bezug auf Glatteis nicht oder auf den Winterdienst. Also ich glaube, dass ich noch relativ viele übermütige Züge habe, aber bei Winterdienst hört er hier auf.
Genau,
Und
dabei
ich
ist
bin
die
da
Frage,
draußen, ist auch keine Verbesserung.
was ist S? Na, geht um bei deren spezifisches, ich habe S. Und das kann ja
Genau, und deswegen, ich glaube, es ist
davon hängt
wichtig,
ab.
ja, eine saubere Analyse, eine saubere Wahrnehmung zu entwickeln für, was ist es, was da drunter liegt, um dann auch zu gucken, ist es eine Verletzung oder ist es nicht eigentlich eine Leistung? Also ist, bei Vertrauen wäre für mich schon eine Leistung. Und dass wir das überhaupt in dieser Menge zu uns, die wir oft gehört haben, kannst du wohl nicht, schaffst du nicht oder was weiß ich, und all dem oder eben auch die, was andere sozusagen uns sagen oder wir uns selber sagen, dass wir das überhaupt noch machen, finde ich eine Riesennummer. Von daher, ich glaube nicht, dass wir sozusagen grundsätzlichen Vertrauensverlust haben. Wir haben eventuell in Teilen Vertrauen verloren, aber in manchen Teilen finde ich das auch sinnvoll.
Ich hänge immer noch gedanklich an dem Thema zu sagen, ja, es ist ja auch gut, dass wir die Erkenntnis haben, dass, ich sag mal, bedingungsloses Vertrauen ja auch ein Risiko sein kann. Ne? Im Sinne von, ich gehe da vielleicht über meine eigenen Grenzen oder was auch immer.
Machen wir ja. Das machen wir
Ja.
sehr häufig.
Ist es nicht dieses in Bewegung gehen?
Ja, wobei eine Grenze für mich ja nicht eine starre Grenze sein muss, aber wenn ich Nein sage, dann meine ich auch Nein und dann hätte ich auch gern das Vertrauen in mich und meine Vehemenz im Nein und auch der Klarheit der anderen, dass Nein kann man noch mal anfragen, aber dann ist auch gut. Und wenn es beim zweiten oder dritten Mal noch beim Nein bleibt, wäre es sinnvoll. Was oft passiert, ist ja, dass dieses Nein nicht gewertschätzt wird. Weil wir, wenn wir Nein fangen, uns abgewehrt fühlen. Dabei ist derjenige in der Regel mehrheitlich nur gut sorgend für sich unterwegs. Und das ist ja was, was wir kaum aushalten, wenn, weil wir mit unseren Biografien mehrheitlich ja schlecht für uns sorgen. Und deswegen, glaube ich, kommen wir so schnell an so einen Punkt, wenn Felix sagt, oh, er würde gerne über Vertrauen reden. und Vertrauensverlust, dass wir denken, wir haben Vertrauen verloren und uns ja nicht stärken, indem, ey Felix, es ist großartig, dass du hier bist. Du vertraust uns bei einem Thema in einer Gruppensituation. Was wollen wir denn mehr? Das ist ja schon mal relativ viel. Also ist ja nicht, dass Felix sich einem Einzelkontakt aussetzt, sondern einer Viererkonstellation. Wir reden über ein Thema, es wird noch aufgenommen. Ich finde, das sind unglaublich viele Situationen, die ein grundsätzliches Vertrauen erfordern. Das ist ja ein mit den anderen sein. Ich mag dieses Einlassen nicht so gerne als Wort.
Warum?
Weil dieses Einlassen wird durch dieses Lassen ist oft, dass ich sozusagen Anteile stehen lassen muss oder sein lassen muss und so weiter. Und wenn ich mit kann, dann bin ich erstmal in meiner
Kompletter.
Komplexität im Mit und kann dann selber entscheiden, was ich sozusagen in meinen Rucksack dieser Gruppe packe, was ich dabei haben will und muss nicht beim Einlassen schon darüber nachdenken, was ist die Erwartung der Gruppe an mich, weil das machen wir. Wir machen das.
Da sind die Schweizer Spitze. Immer zuerst schauen, was der andere meint und sagt, und dann vielleicht ein bisschen preisgeben. Also für mich ist es sehr gut. Ich meine, ich habe mich auch erinnert, dass ich viele Mutgeschichten habe, wo ich mich immer wieder getraut habe, was auszuprobieren. Und habe mich dann gefragt, ist das einfach grundsätzlich diese Lebensenergie, die einfach was erleben will und was und weiterkommen will und verstehen will und so. Und deshalb mache ich dann wieder mal einen Versuch.
Ne, und ich glaube, wir wollen diesen Rucksack auch auspacken. Mit den Dingen, die uns beschweren und die wir jetzt nicht als, permanente Ballast bei uns haben wollen. Und deswegen glaube ich, dass wir einsammeln und bei gegebenen Möglichkeiten, die wir uns selbst kreieren, wieder rausschmeißen. Und manchmal braucht es dann irgendein Freund, eine Freundin, die irgendwie eine Frage stellt oder sagt, geht's noch? Ja, gibt es ja in allen unterschiedlichen wohlwollenden Formen und auch geht's noch, ist in der Regel die wohlwollendste Form für manche Leute. Das ist ja, hat ja immer damit zu tun, wie erreichen wir denjenigen. Ja, und dass wir, also jetzt wir drei, in dem Fall Daniel, Felix und ich, dieses Jahr in München bei Franz gemacht haben, das ist ein Irrsinnsvertrauen und auch also ein Riesending, dem wir uns da ausgesetzt haben. Und da ist ja nicht nur Wohlwollen und Heilung passiert, sondern da gibt es ja zig Verletzungsgeschichten, die da in einer Idee von wir beschäftigen uns mit Erlösung oder Heilwerden, was dann wieder auflöst. Das ist so verrückt, wie schnell das geht. Ja, das ist eben, also auch sind ja die grundsätzlichen also Dinge. Wollen wir, dass Lehrer Augenhöhe halten oder Lehrende oder Leitung oder was uns da alles einfällt? Und halten wir es dann aus, weil Augenhöhe heißt auch, derjenige ist verletzbar, der ist angreifbar, der zeigt Ecken, Kanten und eben auch Unzulänglichkeiten. Oder ist dann doch die heimliche Sehnsucht wieder, wir brauchen irgendeine Art Guru für anbetungswürdige Vorgänge, weil uns Kirche abhanden gekommen ist.
Und schon haben wir den Schulterschluss zur Spiritualität.
Aber auch nicht zur echten. Also
Nee,
da
nee.
wäre ich dann sehr vorsichtig, ja. Also nur um da gleich zu sagen, das sehe ich. Aber das ist ja das, warum es so passiert.
Diese Guru-Idee ist sehr ähnlich zu dieser Hero-Idee zu den Eltern.
Auch viele von uns gehen erst zu Guru Mama und gucken sich an und stellen dann fest, Guru Mama ist nicht besser als Mama. Dann gehen sie zu Guru Papa, stellen fest, ach du grüne Neune. Ist auch nicht besser als Papa, die Verletzungsebenen sind identisch und dann ist die große Frage, wo ist mein Guru-Ich? Da wird es dann eng auf der Baustellenebene. Ja, weil beim Narzissten zu landen ist nicht mein Gegenüber. Dann lande ich ja sofort im Toxischen.
Ach so, das wäre die Erhöhung.
Ja.
Interessant.
Genau, also irgendwann habe ich festgestellt, Mama ist es nicht, Papa ist es nicht. Das werde ich wohl alleine machen dürfen. Dann kann ich mal so rechts und links gucken, ob da noch mehr Leute sind, die auch inzwischen festgestellt haben. Ist ein bisschen blöd, mit 50 noch Mama und Papa zu sagen, dass sie schuldig sind. oder mit 40. Ja, ist ja erstmal egal, aber so in der Altersgruppe, in der wir uns bewegen, ist das für mich nicht mehr adäquat. Kann man mal machen und feststellen, okay, du hast es doch nie besser als ich. Ich tausche, nee, danke, auch nicht. Fertig ist.
Stimmt.
Und ich glaube, dass dieser Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, genau daherkommt. Ich kann mir das alles angucken bei den anderen und feststellen, ach, lass uns sein. Das geht noch schlimmer.
Oder anders schlimm.
Ja, aber das ist ja in der inneren Wertung ist es ja, das geht noch schlimmer.
Stimmt, ja.
Ja, beim einen ist es die Mama lastig, beim anderen ist es Papa lastig, es gibt noch Oma, Opa und ein paar Onkel und Tanten Variationen, aber es ist, also mir ist in meiner gesamten beruflichen Laufbahn noch niemand untergekommen, der sozusagen unbelastet aus dieser Zeit rausgekommen ist. Es gibt viele Leute, die sagen, sie hatten eine schöne Kindheit, aber schön ist eine Definition.
Ja.
Da ist denn der Fokus, wie ich raufgucke? Also
Ja, oder
nicht.
in welcher Landschaft ich groß geworden bin oder unter welchen Vermögensverhältnissen und. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, die Blickrichtung auf einen Teil zu fokussieren, der in Ordnung war. Und manchmal ist es auch schon völlig ausreichend zu sagen, ich hatte eine gute Kindheit oder was auch immer, wenn klar ist, ich bin nicht mehr im Abrechnungsmodus und in der Rivalität zu meinen Eltern und dieser Idee von, oh, hättet ihr doch oder ihr hättet müssen oder was auch immer. Haben wir ja alle durch. Ein paar von uns sind, also jetzt nicht hier zwingend, aber grundsätzlich gibt es Leute, die in dieser Ebene stecken bleiben. Okay, aber das ist für mich nicht erstrebenswert.
Es bindet ja auch viel Kapazität, gell?
Glaube, es ist auch wichtig, also für mich habe ich jetzt gemerkt, wenn ich ja mal vertrauensvoll losgehe und dann eins auf den Deckel bekomme, weil ich zu viel war, dann
Weil du
zieht,
was? Halt, weil du was?
weil ich zu viel war. Für den anderen.
Ist ja nicht sicher.
Ja, aber also ich habe es dann so gehört, auch wörtlich, du bist ja wie ein Elefant im Porzellanladen und so.
Ja, aber ist ja
Aber
nicht zwingend zu viel.
ja, das ist schon klar. Der andere hat vielleicht ein kleines Speedlimit oder was auch immer. Aber eben dann ziehe ich mich zurück und dann merke ich, also jetzt sowieso immer mehr, mich wieder zumuten dem anderen, weil der soll auch was lernen.
Naja, oder ich lerne zu fragen. Also ich nehme nicht zuerst die Entscheidung vorweg, sondern anzuerkennen, okay, du sagst, ich bin wie ein Elefant im Porzellanladen und jetzt könnte ich ja auch aus dem Vertrauen heraus sagen, woran machst du das fest? Oder gib mir einen Hinweis, wann es dir wieder begegnet? Oder würde ich gerne lernen, auf Samtpfoten durchs Leben zu schleichen, wenn ich das wirklich wollte? Aber das ist ja für mich immer zuerst mit einer Fragestellung einhergehen, weil diese Annahme, ich bin zu viel, ey Leute, die glaube ich nicht mehr.
Nein, es war natürlich, das ist passiert in der Abhängigkeit. Als ich klein war, nachher später habe ich dann schon gemerkt, ich bin nicht zu viel, sondern die anderen haben einfach ein kleines Limit, wo sie Energie aushalten oder irgend. Da habe ich dann schon gesagt, ja, schau mal an, dein Speedlimit, oder?
Genau, also das ist ja das, warum ich sage, ich unterscheide diese Kindheitskernsituation
Ja.
und die im Erwachsenenalter. Und die Schwierigkeit ist sozusagen, wenn du sagst, das Elefant im Porzellanladen ist eine Kindheitsgeschichte, dann ist ja sozusagen die Idee, du bist der Elefant im Porzellanladen, Elefanten, Wahnsinnsgedächtnis, du kannst es also heute noch erinnern, würde ich also zuallererst mal darüber nachdenken, ob ich nicht tatsächlich mal was kaputt mache, damit es überhaupt erstmal eine Bedeutung hat.
Ach,
Also,
die negative Projektion darauf.
genau, also erstmal, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt hier mal wirklich was zerstöre oder an ein Limit gehe? Und ich glaube, dass wir das machen müssen, da muss ich jetzt keinem Menschen wehtun. Ich muss das nicht zwingend mit irgendjemandem machen und dessen Porzellan durch die Gegend eiern. Aber es ist ja durchaus möglich, mal was zu kaputt zu machen. Ja, und so lange, bis ich dabei Freude habe, das ist ja was, zerstören ist ja ein höchst kreativer Prozess. Und wenn ich, dann habe ich erst wieder den freien Raum, solange wie ich erinnere, dass das da hinten passiert ist und ich das heute noch als Beispiel benutze, ist mir klar, es gibt eine Restverletzung. Und der Elefant erinnert sich noch immer an, dass er zu laut oder zu viel Raum oder was auch immer eingenommen hat. Dass der andere aber eine Schutzbehauptung macht, das ist, in dem Fall geht es weg. Das kann er dann zwar, kann Felix, hat er ja gerade gemacht, dann relativieren, aber das relativiert nicht meine Verletzung. Da bin ich schon wieder in der Rechtfertigung von dem anderen, aber nicht in dem, na, dann probiere ich das mal aus, wie sich das anfühlt. Und wenn ich dann weiß, wie sich ein Porzellanladen-Elefant anfühlt, kann ich wählen, will ich das öfter in meinem Leben? Nö, ist nicht lukrativ, na, dann war ich es früher auch nicht. Aber ich glaube, dass wir viel mehr dieser bescheuerten Vergleiche, die wir gehört haben, also wirklich überprüfen müssen. Und das mit Spaß und Freude.
Etwas kaputt machen. Na, Felix?
Also dieses Gefühl, dass wir was gegen das machen, wie wir sozialisiert sind, zeigt eigentlich, dass die Art, was uns da vorgeworfen wird, nicht stimmt. Also die Maß, die Einheit, in der das bewertet worden ist, ist nicht kompatibel mit uns. Also das sind für mich ganz oft Situationen, wo Bewertungskriterien aus unterschiedlichen Bezugsparametern zusammenkommen und wir die nehmen und dabei sind sie nicht vergleichbar.
Ich finde es ganz spannend, wo ich jetzt gerade die ganze Zeit noch dran hänge. Also das ist ja, wie soll ich sagen, vielleicht so die negative Seite in Anführungszeichen, also im Prinzip eine Bewertung, die mit uns was Negatives macht. Wie ist es mit Bewertungen, die eigentlich ins Positive vermeintlich gehen, aber auch was Negatives mit uns machen?
Nein, das sehen wir ja an den Schulsituationen. Die bekommen keine Noten bei uns mehr, sondern bekommen Smileys, Bienchen oder irgendwas. Aber Kinder können diese Dinger ja trotzdem übersetzen. Und solange wie unterschiedliche Lernverhalten, Lerngeschwindigkeiten, Lernvolumen und Entwicklungsstände über Normen laufen, haben wir normierte Bewertung. Und das ist das Schlimmste, was uns auch passieren kann, ist, dass wir über die in uns vorhandenen Normen darüber gehen. Das heißt, ich schaffe dann keine individual Sichtbarmachung mehr meiner Wertschätzung, sondern ich benutze floskelartig etwas, was schwierig ist.
Ja, verstehe ich. Und das kann ja wiederum dazu führen, dass man auch über seine eigenen Grenzen geht, wenn man so ein Muster hat, ne? Im Prinzip, ich sag mal, das Gelobtwerdens kann ja auch dazu führen, dass man wieder über seine Grenzen geht, ne?
Also es gibt so ein Beispiel, das begegnet mir zurzeit gerade wieder. Das ist total wohlwollend gemeint. Die Leute verabschieden sich zurzeit in Telefonaten von mir mit, falls wir uns nicht mehr sprechen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich hab's überhaupt nicht mehr mit Rutschen. Ich sage dann immer, ein Schritt, bewussten Schritt ins neue Jahr wäre mir lieber. Und das finde ich so spannend, weil das ist ja anders gemeint. Aber es ist in keinster Weise auf mich zugeschnitten.
Ja.
Und das passiert uns. Also, dass wir jemand ist im Krankenhaus und wir wünschen denen noch einen schönen Abend. Das ist ein Irrsinn.
Ja, funktioniert nicht.
Ja, also das sind so Sachen. Oder ich habe einen Geburtstagswunsch jetzt letzte Woche gelesen. Und dann gesunde Jahre und derjenige ist chronisch krank. Da wie sieht geht nicht. Und das ist nicht Verdrängung, das ist Unbewusstheit. Das ist diese Pseudo-Floskel, die uns antrainiert worden sind, wo es nicht mehr um den Individualkontakt geht. Und das passiert uns in Bewertungen. Auch mit gut, schön, rechts, links, gut, schlecht, böse, keine Ahnung, was auch immer. Sei doch nicht so aggressiv. Geht natürlich auch in die, du bist ja wohlwollend, ja? Das hast du toll gemacht und Sandra ist absolut nicht zufrieden mit ihrer Leistung, ja, dann, wenn ich dann zu ihr sage, hast du toll gemacht, die dreht mir den Hals um. Findet sie überhaupt nicht lustig. Ja, Freundin von uns hat uns zum Essen nächste Woche eingeladen und nachdem sie das ausgesprochen hat, hat sie festgestellt, ach du grüne Neune, da kommen ja Leute, die können kochen. Ach du Scheibenkleister. Der Satz, das bekommst du schon hin, ist in dem Fall äußerst doppeldeutig. Das hilft nicht. Ja, theoretisch ist der Satz, gut, dass du dich dem aussetzt. Ja, und das freut mich, dass du dich dem stellst. Das kann ich alles begreifen. Aber dieses andere ist irre. Und das passiert uns, weil wir sozusagen aus dem Lob nicht wissen, was macht das mit der Biografie des anderen, wenn wir denjenigen nicht gut kennen. Und es würde Felix nicht helfen, wenn ich zu ihm sagen würde, für mich bist du kein Elefant. Das ankert nicht. Das ist wie im luftleeren Raum. Das ist, ja, das fliegt irgendwo im Äther durch die Gegend und das erreicht ihn nicht. Ja, wenn er mich richtig nervt und ich würde sagen können, boah, ich finde das super, wie wir hier, wie du mich nervst, damit wir an den Punkt kommen, dann wäre das eine richtige Option. Aber dazu müssten wir verstehen, dass unsere Reaktion manchmal Heilung bedeutet, obwohl wir die selber, wenn ich genervt bin, ich kann das überhaupt nicht leiden. Aber manchmal braucht es die nervte Ulrike, damit woanders was verstanden wird. Und ich glaube, dass dieser Wunsch, also ich will mein Ich zurück, also im Sinne von, ich will wieder alle Spielvarianten meines Ichs leben dürfen und selber entscheiden, wann ich nerve und wann ich meinetwegen auch bezaubernd bin. Das finde ich ein absolut erstrebenswertes Ziel. Mein Ziel ist nicht, mir genervt sein abzutrainieren. Das finde ich in keinster Weise einen sinnvollen Weg.
Das kann ich dick unterschreiben.
Und das ist, ich glaube, das ist, also wenn es um Vertrauen geht, da schließt sich dann so ein bisschen für mich der Kreis, ist es das, dass ich will so sein, wie ich angelegt bin und nicht ich will so sein dürfen, wie ich angelegt bin. Das stimmt schon nicht mehr, sondern wenn ich so angelegt bin, dann hat es eine Entsprechung und dann macht es Sinn.
Ja.
Und dann knallt es mal irgendwie in irgendeiner Gruppe und dann rappelt man sich wieder auf und dann kann man in der Retrospektive oft sehen, wofür es gut war. Aber dazu muss ich das Rappeln als Mut begreifen.
Jetzt verstehe ich, warum Rappeln ein Geschenk ist.
Und wenn es dann gelingt, in so einem Setting wie heute Abend, mich an so einen Punkt zu geraten, von wegen die Ene quasselt die ganze Zeit oder was ist das für ein Mist oder wer auch immer, also was da kommt, sondern dass wir partizipieren, dann wäre der großartig. Also ich hätte nichts gesagt, hätte Felix das Thema nicht eingebracht. Thema hat Felix nur eingebracht, weil du, Sandra, das eingerührt hast. Und die beiden Männer, im Gegensatz zu uns, die gerade extrem themenlastig sich mit allen möglichen Beziehungsschreiben, Kleister, Gruppendynamiken beschäftigt haben, gerade gesagt haben, um Gottes Willen, nicht jetzt nur über ein Thema nachdenken, sondern erstmal die Themen vom Acker. Und es hat keiner mit uns gemeckert. Also ich habe nicht gehört.
Ich
Ist
auch
ja
nicht.
vielleicht auch mal eine Gnade, dass man mit Fleiß nicht immer alles erreichen muss, sondern es reicht ja, wenn jemand was anbietet. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht nächste Mal was liefern könnten, wenn wir wollten, aber wir müssen immer noch nicht.
Ist cool, ja.
Also ich habe irgendwie diesen Abend schon drei Muster mindestens erkannt. Also wenn ich hier ein bisschen zurückhaltend war, das war gerade eine eigene Abwertung, es rappelt gerade, ne? Es rappelt. Ich finde es super spannend, gell?
Macht die Welt bunt, bringt uns an Grenzen und drüber hinaus. Tanz aus der Reihe, tanz dich selbst. Also feier dein Leben, deine Freunde und dich. Zeig, wer du bist. Sei nicht sauber, sei kreativ. Feier dein Leben und das, was du bist.